Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch, mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasst das Drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Im Übrigen, Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Soweit wollen wir lesen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch schwach, dass wir vorletztes Mal, als wir mit Kapitel 4 begonnen haben, dieses Briefes, gesagt haben, dass wir ab Kapitel 4 zu dem praktischen Teil dieses Briefes kommen. Und als wir den Anfang von Kapitel 4 vor uns hatten, haben wir in Vers 4 bis 6 gesehen, dass wir uns als Christen in drei großen Bereichen bewegen. Da ist einmal der Bereich der Familie Gottes, wo wir uns bewegen, unter den Glaubenden. Und zu diesem Bereich haben wir Hinweise in den ersten 16 Versen des vierten Kapitels gefunden. Dann haben wir gesehen, dass es auch einen zweiten Bereich gibt, in dem wir als Glaubende leben. Und das ist der Bereich, ich nenne ihn mal, des christlichen Bekenntnisses. Da, wo man sich zumindest dem Namen nach zu dem Herrn Jesus bekennt. Und auch für diesen Bereich und die Beziehungen, in denen wir dort stehen, haben wir dann in Kapitel 4 ab Vers 17 bis Kapitel 5 ab Vers 21 Hinweise gefunden, wie wir uns praktisch in diesem Bereich der Christenheit, des Bekenntnisses verhalten sollen. Und dann gab es noch einen dritten Bereich, das ist der Bereich der Schöpfung, in den wir alle auch gestellt sind. Und für diesen Bereich haben wir von Kapitel 5, Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9 Hinweise und Belehrungen, wie wir uns in diesen Beziehungen, die es in der Schöpfung gibt, recht nach den Gedanken des Herrn verhalten sollen. Und so wie wir diese drei großen Bereiche haben, in denen wir leben, haben wir auch in diesem letzten Bereich der Schöpfung wieder drei Beziehungen, die uns vorgestellt werden, nämlich einmal die Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau. Das hat uns letztes Mal beschäftigt in Kapitel 5, Vers 25 bis 33. Und heute haben wir eine zweite und dritte Beziehung, nämlich die Beziehung in der Familie, die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und Eltern und Kindern und dann unsere Beziehung im Berufsleben. Dargestellt hier an dem Hinweisen für die Knechte und die Herren in Vers 5 bis Vers 9. Und wenn wir die Verse so gelesen haben, dann ist unschwer zu erkennen, dass es ein äußerst praktisches Thema ist und dass es ein Thema ist, das uns alle angeht, weil wir alle in diesen Beziehungen, die es eben in der Schöpfung gibt, leben. Und bevor wir auf diese Verse eingehen, möchte ich eins vorweg sagen. Wenn man diese Verse liest, dann merkt man sehr schnell, wie wir es gerade auch in der zweiten Strophe gesungen haben, dass das Wort Gottes uns unser eigenes Bildnis sehen lässt und uns unser Herz und unsere Sinnesart enthüllt. Und ich bin auch Vater und ich bin auch in einem angestellten Beschäftigungsverhältnis und weiß, wie sehr ich zu kurz komme in diesen Beziehungen. Und deshalb richtet sich das zuallererst an mich. Ich sage das nicht aus einer Stellung irgendwo darüber stehend heraus, sondern das ist ganz deutlich, dass sich dieses zweischneidige Schwert des Wortes Gottes zuerst einmal immer gegen den Redenden richtet. Wenn wir uns jetzt mal etwas in die Situation in Ephesus versetzen, dann stellen wir uns mal vor, dass die Geschwister dort in Ephesus zusammengekommen waren. Und dann war ein Bruder aufgestanden und hatte gesagt, wir haben einen Brief von dem Apostel Paulus bekommen, an uns Geschwister hier in Ephesus. Und ich lese den jetzt mal vor. Und dann hat er angefangen zu lesen. Und der Brief ist ja nicht ganz kurz und auch nicht ganz einfach. Das haben wir gesehen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass da sicherlich auch Kinder und junge Leute waren, so wie hier auch. Und je länger dieser Bruder vorgelesen hat, desto mehr sind die vielleicht abgeschweift oder etwas eingeschlafen. Das wurde ihnen dann doch ein bisschen schwer alles und viel. Und auf einmal hören sie, ihr Kinder. Ich glaube, da sind doch bei den meisten irgendwie die Köpfe wieder hochgegangen. Und die Kinder haben aufgemerkt, was kommt jetzt? In diesem Brief, wo Paulus so große Sachen vorstellt, da werden wir jetzt ganz persönlich angesprochen. Und dann haben sie hingehört. Und das ist gut, wenn man das tut. Und das zeigt uns schon einen ganz praktischen Punkt, dass Paulus hier wie selbstverständlich davon ausging, dass die Kinder mit in den Zusammenkünften da waren. Deshalb spricht er sie direkt an. Er sagt nicht, oder er schreibt nicht den Eltern, sagt ihr euren Kindern mal, dass sie gehorchen sollen. Er spricht sie direkt an, ihr Kinder. So wie er auch vorher schon ihr Frauen gesagt hatte und ihr Männer in Kapitel 5. Er spricht sie ganz direkt an. Und so ist das gut, wenn auch ihr Kinder mit in den Zusammenkünften seid. Auch wenn ihr nicht immer alles versteht. Das haben die hier auch nicht. Aber ein bisschen haben die bestimmt auch vorher schon verstanden. Die werden bestimmt gemerkt haben, dass wir als Glaubende unheimlich reich gesegnete Menschen sind, so wie Paulus das im ersten Kapitel vorgestellt hat. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Die Kinder werden auch verstanden haben, dass der Herr Jesus eine ganz große Liebe zu seiner Versammlung hat. Denn wir haben zu Beginn von Kapitel 5 gesehen, dass der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dass er auch uns geliebt hat, jeden Einzelnen und sich für uns hingegeben hat. Auch das werden sie mitgenommen haben. Und jetzt werden sie ganz konkret und direkt angesprochen. Und für uns Eltern ist das auch schon ein Hinweis, dass wir unsere Kinder mitnehmen in die Zusammenkünfte. Sobald das geht und sie durch ihr Verhalten nicht den Ablauf der Stunden zu sehr stören. Wir brauchen da Weisheit. Aber es ist gut, wenn wir sie, wenn es geht, mitnehmen. Und wenn wir sie auch nach den Stunden ruhig mal fragen, was habt ihr denn heute mitgenommen? Manchmal sind wir überrascht, was sie sich behalten haben. Und jetzt spricht Paulus die Kinder direkt an. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Das ist ja ein Thema, überhaupt das, was wir in diesen Versen finden, was heutzutage, und nicht nur heutzutage, sehr unmodern ist. Den Eltern gehorchen, das ist doch überholt, oder? Als Knechte, als Angestellter hier so zu dienen, zu arbeiten, wie das hier steht, das sind doch Dinge, die heute nicht mehr viel gelten, wo man vielleicht eher belächelt wird. Aber es sind Gottes Gedanken. Und Gottes Gedanken ändern sich nie. Egal, wie sich die Zeit und die Meinung, die Weltanschauungen der Menschen ändern, Gottes Wort bleibt bestehen. Und in diesem Vers zeigt er den Kindern einen ganz schönen Weg, wie schon Kinder dem Herrn Jesus in ihrem Leben Freude machen können. Vielleicht denkst du als Kind, als Jugendlicher, was kann ich groß für den Herrn tun? Ich kann ja noch nicht viel. Aber hier zeigt der Herr dir eine Sache, wo du ihn äußerst erfreuen kannst, indem ihr euren Eltern gehorcht. Und Gehorsam ist in Gottes Wort etwas absolut Wichtiges und in Gottes Augen etwas ganz Wertvolles. Dem König Saul wurde einmal gesagt, gehorchen ist besser als Schlachtopfer und aufmerken besser als das Fett der Widder. Gehorsam ist für den Herrn eine Grundvoraussetzung, eine Grundtugend. Und das zieht sich eigentlich durch die Bibel. Und für ein Kind ist das die erste und vornehmste Pflicht, den Eltern zu gehorchen im Herrn. Und hier werden uns jetzt drei Punkte gezeigt, warum das gut und richtig ist und warum das so wichtig ist. Der erste Punkt ist, dass es recht ist. Oder wir könnten sagen, es ist richtig in den Augen des Herrn, weil er es so möchte. Der zweite Punkt, das werden wir in Vers 2 sehen, ist, dass der Gehorsam von Kindern den Eltern gegenüber in Übereinstimmung mit der Bibel ist, mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Und ein dritter Punkt in Vers 3, der ist ganz schön, Gehorsam ist immer mit Segen verbunden, auch für euch Kinder schon. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir von Kind auf lernen zu gehorchen. Und jetzt gibt es ja immer zwei Seiten, die werden ja hier auch angesprochen. Einmal die Kinder und einmal die Eltern. Und für die Kinder ist die Aufgabe und Pflicht, den Eltern zu gehorchen. Und hier steht auch euren Eltern. Das meint Vater und Mutter. Nicht nur einem. Aber das setzt dann für uns Eltern wiederum voraus, dass wir auch an einem Strang ziehen und dass wir uns auch von den Kindern nicht ausspielen lassen. Denn das wissen wir selbst noch, als wir Kinder waren. Man weiß recht gut, mit welchem Thema man zu Papa oder Mama geht. Aber gut ist, wenn Papa und Mama in die gleiche Richtung ziehen. Das richtet sich an uns. Und für euch Kinder gilt es, beiden Eltern zu gehorchen. Auch der Mama, wenn der Vater nicht da ist. Und gerade so, wenn man vielleicht auch in die Pubertät kommt, dann ist das für Jungs vielleicht besonders schon mal eine Herausforderung, auch den Müttern weiterhin zu gehorchen. Aber hier macht der Herr ganz deutlich, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Und das haben wir letztes Mal schon gesehen, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es wird immer in Verbindung mit dem Herrn Jesus gebracht. Hier auch die Beziehung der Kinder zu ihren Eltern. Das Verhalten der Väter zu ihren Kindern wird in Verbindung mit dem Herrn Jesus gebracht. Und auch das Verhältnis der Knechte und der Herren. Immer wird der Herr einbezogen. Und der Herr Jesus ist für jede dieser Beziehungen wirklich für uns das vollkommene Vorbild. Und auch für euch Kinder. Wenn ihr euren Eltern gehorcht, dann verhaltet ihr euch so, wie der Herr Jesus sich seinen Eltern gegenüber verhalten hat. Und darum geht es bei all diesen Ermahnungen hier im Epheserbrief, dass wir hier auf der Erde in den Beziehungen, in denen wir stehen, uns so verhalten, wie der Herr Jesus sich verhalten hat und wie es ihm gefällt, dass wir entsprechend dieser hohen Stellung, die wir bekommen haben, hier auf der Erde ganz praktisch leben und in unseren irdischen Beziehungen etwas von dem himmlischen Licht, was wir kennen dürfen, verbreiten. Und so könnt auch ihr Kinder das schon. Denn ich glaube, die meisten von euch kennen den Vers oder die Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 2, wo der Herr Jesus als Zwölfjähriger, das ist so das Alter, wo das normalerweise mit dem Gehorsam schon mal etwas schwieriger wird, da war er als Zwölfjähriger mit seinen Eltern nach Jerusalem gereist, war dort im Tempel geblieben und als seine Eltern dann zurückreisten, hatten sie ja nicht bemerkt, dass er nicht bei ihnen war, sondern dass er noch im Tempel war. Und als sie ihn dann ein paar Tage später gefunden hatten, dann hatte er ihnen gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da hatte der Herr Jesus zu seinen Eltern im vollen Bewusstsein gesprochen, dass er der Sohn Gottes war, dass er im Haus seines Vaters sein musste. Aber wisst ihr, was wir dann lesen? Dann ging er mit seinen Eltern und dann heißt es, und er war ihnen untertan. Auf der einen Seite der Jesus so groß, der Sohn Gottes, und auf der anderen Seite als Zwölfjähriger seinen Eltern untertan. Das ist unser Vorbild. Und wenn der Herr Jesus gehorcht hat als Kind seinen Eltern, wie viel mehr sollten wir das tun? Und so adelt das Verhalten des Herrn Jesus eigentlich jede dieser Beziehungen, die uns hier vorgestellt werden. Und wenn es heißt, gehorcht euren Eltern im Herrn, dann ist das einmal die Motivation, es so zu tun, wie es auch der Herr Jesus getan hat. Es ist zweitens auch ein Maßstab. So gehorchen, wie er gehorcht hat. Ein ganz hoher Maßstab. Und drittens ist es auch eine Begrenzung. Wenn es um Dinge geht, die klar gegen die Gedanken des Herrn sein sollten, dann gilt es, Gott mehr zu gehorchen in all unseren Beziehungen. Aber dieses im Herrn, das ist wunderschön. Und das kann euch Kindern auch helfen, wirklich dieser nicht einfachen Aufforderung, das wissen wir alle, nachzukommen, wenn ihr daran denkt, es macht meinem Herrn Freude, er möchte es so und er selbst hat mir das vorgelebt. Und dann kommt die zweite Aufforderung, ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist. Der Gehorsam oder den Gehorsam schulden Kinder ihren Eltern, wenn sie noch nicht erwachsen sind und wenn sie noch im Haus ihrer Eltern wohnen. Aber wenn sie dann älter werden, vielleicht auch das Haus verlassen, erwachsen werden, dann hört diese direkte Gehorsamspflicht auf. Aber das, was wir in Vers 2 haben, das gilt immer, dass wir unsere Eltern ehren, Vater und Mutter. Und ehren, das beinhaltet auch verschiedene Aspekte. Das bedeutet einmal, dass wir ihnen Respekt und Ehrerbietung auch weiterhin entgegenbringen. Wenn ich 18, 19 oder 20 bin, dann heißt das nicht, dass ich meinen Eltern irgendwie respektlos begegnen kann. Nein, hier steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das bedeutet zweitens, dass ich ihnen auch in Liebe begegne. Ihnen die Liebe, die sie mir erwiesen haben, auch erwidere. Das kann drittens bedeuten, dass ich auch für die Eltern sorge, wenn sie meine Hilfe brauchen. Wenn Eltern älter werden, hilfsbedürftig werden, dann haben wir als Kinder als erwachsene Kinder die Aufgabe, das Vorrecht und die Verantwortung, für unsere Eltern zu sorgen, ihnen zu helfen, so wie es möglich ist. Auch das gehört zu dem Ehren. Und ein weiterer Punkt ist vielleicht, dass wir auch weiterhin so leben, wie wir wissen, dass es unseren Eltern Freude macht. Dass wir auch, wenn wir erwachsen geworden sind, wenn wir vielleicht selbst einen eigenen Hausstand, eine eigene Familie haben, dass wir doch das, was uns unsere Eltern versucht haben, beizubringen, dass wir dementsprechend leben. So leben, dass unsere Eltern, auch wenn wir erwachsen geworden sind, doch Freude an uns haben können. Und auch für diesen Punkt des Ehrens der Eltern als Erwachsene ist uns der Herr Jesus das vollkommene Vorbild, wie immer. Wir denken an den Herrn Jesus am Kreuz. Als der Herr Jesus in größten Qualen dort am Kreuz hing, da sieht er seine Mutter dort stehen. Und dann befiehlt er sie der Fürsorge seines Jüngers Johannes an. So hat der Herr Jesus in schwierigsten Umständen seine Mutter geehrt. So hat er für sie gesorgt. So hat er ihr seine Liebe gezeigt. Auch da haben wir wieder den Herrn. Wir dürfen das für ihn tun und seinem Vorbild darin folgen. Und dieser Punkt ist dem Herrn so wichtig, der Gehorsam und das Ehren der Eltern, dass er in Verbindung mit diesem Gebot, das er auch im Gesetz dem Volk Israel schon gegeben hatte, eine besondere Verheißung mit verbunden hat. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die Stellen in 2. Mose 20 und 5. Mose 5, die auch in der Anmerkung 7 genannt werden, aufzuschlagen. Aber dort werden uns ja diese 10 Gebote, die Gott seinem irdischen Volk ganz konkret gab, genannt. Und es ist sehr bemerkenswert, die ersten 4 Gebote haben die Verpflichtung des Menschen Gott gegenüber zum Inhalt. Sich keine anderen Götter machen. Da geht es um die Rechte Gottes. Und die nächsten 6 Gebote, da geht es um unsere Verpflichtungen zu unseren Mitmenschen. Und das erste davon, das 5., das ist dieses Gebot, die Eltern zu ehren. Also wenn es um diese 2. Gruppe geht, dann beginnt das mit dem Gehorsam und dem Ehren der Eltern. Auch daran sehen wir, wie wichtig Gott dieser Punkt ist. Und es ist auch das, ja, eigentlich das erste und auch das einzige Gebot, wo eine so konkrete Verheißung mit verbunden ist. Bei den anderen Geboten wird oft gesagt, eine Strafe angedroht, wenn man es nicht beachtet. Aber bei diesem Gebot wird extra eine Verheißung gegeben, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Das ist natürlich eine typisch alttestamentliche Verheißung gewesen. Ein langes Leben auf der Erde, Wohlergehen im Land, das war der klassische Segen für einen Israeliten. So ist das heute nicht. Das haben wir in Kapitel 1 gesehen. Heute sind unsere typisch christlichen Segnungen geistlicher Art. Das sind Segnungen, die wir im Glauben genießen und erfassen. Und doch, das Prinzip, was damit angedeutet wird, das ist bis heute wahr. Nämlich, dass auf Gehorsam Segen ruht. Und mit Gehorsam ist immer Segen verbunden. Und ganz deutlich wird das zum Beispiel in Johannes 14, wo der Jesus zeigt, welch einen Wert ein Gehorsam für ihn hat, der aus Liebe geschieht. Dass er dann die Verheißung gibt, dass der Vater und er selbst zu so jemandem kommen wollen und bei ihm Wohnung machen wollen. Das heißt, er verheißt uns einen ganz besonderen Genuss der Beziehung, die wir zu dem Herrn und dem Vater haben dürfen, wenn wir unsere Liebe zu ihm durch Gehorsam zeigen. Und dieses Prinzip, das gilt für euch Kinder und das gilt für jeden von uns. Gehorsam gegenüber den Eltern und auch Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist immer mit Segen verbunden. Und es hilft euch vielleicht auch, wenn ihr daran denkt, dass in der Regel eure Eltern, wenn sie euch Gebote oder Verbote geben, das aus Liebe tun. Das versteht man nicht immer. Manchmal nervt man sich, dass man nicht alles so machen kann, wie man das gerne möchte. Aber wenn eure Eltern es gut mit euch meinen, und das tun sie in den meisten Fällen, dann erlauben sie euch manchmal Dinge nicht, weil sie euch lieb haben, weil sie mehr Erfahrung haben, weil sie vielleicht selbst auch schmerzlich gelernt haben, dass wenn man das anders macht, das nicht beachtet, dass es Schaden verursacht, dass es einem schadet, dass es nicht gut ist. Und so dürft ihr auch das hinter Anordnungen eurer Eltern sehen, diese Liebe, die sie zu euch haben. So wie auch unser himmlischer Vater uns in seinem Wort Gebote und auch Verbote gibt. Und auch das nicht, um uns zu ärgern, um uns irgendwie einzuschränken, sondern weil er uns lieb hat und weil er weiß, was zu unserem Besten ist. Und weil das so wichtig ist, haben wir Eltern die Verantwortung, wirklich unseren Kindern auch den Gehorsam beizubringen. Denn Gehorsam ist etwas, was wir fürs ganze Leben brauchen. Wenn ein Kind keinen Gehorsam gelernt hat, wird es große Schwierigkeiten auch im Berufsleben bekommen. Denn wir kommen immer wieder in Beziehungen, in Situationen, wo wir uns unterordnen müssen, wo wir gehorchen müssen. Und nicht zuletzt ist die Bekehrung eines Menschen ein Akt des Gehorsams. Gott gebietet den Menschen, dass sie Buße tun sollen. Und wer Gehorchen gelernt hat, dem fällt es auch leichter, diesem Gebot des Herrn zu gehorchen und sich zu bekehren. So wollen wir mit der Hilfe des Herrn auch als Eltern wirklich uns dieses Ziel setzen, unseren Kindern in der rechten Weise den Gehorsam wert zu machen und beizubringen, dass sie ganz, gleich und gerne gehorchen lernen. Diese drei Gs des Gehorsams. Und das erfordert Konsequenz. Das ist oft nicht einfach. Das wissen wir alle, glaube ich, die wir Kinder haben. Dass man wirklich konsequent ist, darauf achtet, dass die Kinder einen Auftrag vollständig ausführen, dass sie ihn auch gleich direkt ausführen und nicht irgendwann, wann es passt. Und das schönste Ziel ist natürlich, dass es auch gerne geschieht. Und dann werden in Vers 4 die Väter angesprochen. Jetzt galt es, für die Väter aufzupassen. Aber ich glaube, die Kinder haben auch weiter aufgepasst, was jetzt ihren Vätern gesagt wurde. Das ist hier sicher auch so. Und das ist auch okay. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Interessanterweise, wenn es um den Gehorsam ging, da wurde von den Eltern gesprochen, von Vater und Mutter. Hier werden nur die Väter angesprochen. Wahrscheinlich, weil wir Väter eher ein Problem mit diesem Punkt haben, den der Geist Gottes uns hier vorstellt. Nämlich, dass wir unsere Kinder zum Zorn reizen. Und das, was den Vätern jetzt hier gesagt wird, das sind eigentlich vier Punkte. Das erste ist, dass wir als Väter unsere Kinder eben nicht zum Zorn reizen sollen. Das zweite ist, dass wir sie aufziehen sollen, zieht sie auf. Das dritte ist, dass wir das in der Zucht tun. Und das vierte, in der Ermahnung des Herrn. Die erste Aufforderung eben, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir haben als Eltern und besonders als Väter die Verantwortung, dass wir in unseren Häusern, in unseren Familien eine Atmosphäre schaffen, wo es den Kindern leicht fällt, gehorsam zu sein. Und als Väter stehen wir vielleicht besonders in Gefahr, das darin zu versagen. Wie können wir unsere Kinder zum Zorn reizen? Ich will nur mal so ein paar Punkte nennen. Es gibt noch mehr. Ein Punkt ist, wenn wir unsere Kinder überfordern. Wenn wir von ihnen Dinge verlangen, die sie noch nicht können. Die über ihr Alter, über ihre Fähigkeiten hinausgehen. Dann entmutigen wir unsere Kinder. Interessanterweise im Kolosserbrief, wo wir sehr ähnliche Aufforderungen haben, da steht als Begründung, dass wir sie nicht zum Zorn reizen sollen, damit sie nicht mutlos werden. Und genau das kann passieren, wenn wir uns falsch verhalten, wenn wir überfordern. Wir können unsere Kinder auch zum Zorn reizen, wenn wir ungerecht sind, wenn wir sie vielleicht zu hart bestrafen. Dann regt sich Widerstand, Rebellion. Dann reizen wir zum Zorn. Und wie schnell geschieht das doch, dass wir vielleicht nicht besonnen auch strafen und zu streng reagieren, überreagieren. Dann können wir so etwas hervorrufen. Wir können unsere Kinder auch zum Zorn reizen oder sie auch mutlos machen, wenn wir ständig kritisieren und gar nicht mal Anerkennung und Lob äußern. Oder wenn wir immer erst mit einem Kritikpunkt anfangen und am Ende, so, das war auch ganz gut. Auch da wollen wir von unserem Herrn lernen und unserem himmlischen Vater, wie er mit uns umgeht. Wir lesen in Jakobus 1, dass wir Weisheit von unserem Gott erbitten können, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Dieser Vers hat mich schon oft getroffen. Wie schnell mache ich einem der Kinder einen Vorwurf? Hättest du mal aufgepasst? Wärst du nicht so schnell gerannt? Wärst du nicht hingefallen? So handelt unser himmlischer Vater nicht mit uns. Er wirft nichts vor. Und wenn wir unsere Kinder dauernd kritisieren, bemängeln, dann kann das auch so einen Zorn hervorrufen. Und so sehen wir, dass es wirklich viele Situationen gibt, wo wir gerade als Väter aufpassen müssen, dass wir uns in der rechten Weise mit unseren Kindern beschäftigen und mit ihnen umgehen. Wir können unsere Kinder auch zum Zorn reizen und mutlos machen, wenn wir ihnen gegenüber ironisch begegnen, mit einer Ironie, die sie noch nicht verstehen. Das merkt man doch gerade bei kleineren Kindern, dass sie noch überhaupt nicht erkennen können, wenn jemand etwas ironisch meint. Das können sie erst, wenn sie größer geworden sind. Und auch da wollen wir aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht verwirren, indem wir uns ihnen gegenüber in einer Weise verhalten, die sie einfach noch nicht verstehen können. Und das Zweite ist, zieht sie auf. Das ist ein ganz interessantes Wort hier. Man kann das nicht so erkennen, aber man kann das nachlesen, dass es hier dasselbe Wort gebraucht wird, das in Kapitel 5, Vers 29 mit Nähren wiedergegeben wird. Da heißt es, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Nahrung geben oder aufziehen, das ist hier gemeint. Und das ist eine ganz positive Aufforderung, die sich an uns Väter, aber auch weiter gefasst an uns Eltern richtet, dass wir dafür sorgen, dass unsere Kinder die richtige Nahrung bekommen. Einmal natürlich körperlich, dass wir für ihre äußeren Bedürfnisse in der rechten Weise sorgen. Aber das bedeutet zweitens auch, dass wir geistlich Nahrung geben, dass wir ein Auge für ihre geistlichen Bedürfnisse haben. Und drittens bedeutet das auch, dass wir ihre emotionalen Bedürfnisse erkennen und ihnen auch entsprechen, ihnen auch in dieser Weise die nötige Liebe und Zuwendung geben. Zieht sie auf. Und um das tun zu können, müssen wir natürlich unsere Kinder kennen. Auch unsere jugendlichen Kinder kennen. Und das ist gar nicht so einfach oft. A, sind wir als Väter öfter von zu Hause weg. Und B, sind die jungen Leute auch oft von zu Hause weg. Und deshalb ist es manchmal wirklich eine Herausforderung, dass wir doch in der Woche immer wieder mal Zeit finden, auch mit unseren jungen, erwachsenen Kindern zu sprechen. Dass wir einfach ein Gespür bekommen, wo stehen sie, was bewegt sie. Denn nur dann können wir ihnen auch in der richtigen Weise begegnen, ihnen helfen, ihnen Rat geben, sie nähren, sie aufziehen. Ich glaube, dazu gehört auch, dass wir unseren Kindern Hilfestellung geben oder Rat geben, wenn es um die Wahl der richtigen Freunde geht. Auch da brauchen wir als Eltern offene Augen für. Mit wem haben unsere Kinder Umgang? Denn wir wissen alle, wie entscheidend uns unsere Freunde gerade in den Jugendjahren prägen, wie man sich daran orientiert, an anderen. Das ist völlig normal. Und umso wichtiger ist es, dass sie gute Freunde haben, gute Vorbilder haben. Und da kann es auch sein, dass wir als Eltern vielleicht ganz neue Kontakte knüpfen dürfen oder müssen. Man hat ja so auch als Eltern seinen Freundeskreis von früher. Aber wenn die Kinder dann größer werden und Freunde kennenlernen, dann ändert sich der Freundeskreis ja oft. Dann erweitert sich der Freundeskreis der Eltern auch im Blick auf die Freunde der Kinder. Und das ist auch wichtig, dass wir auch da gute Kontakte fördern und auch als Eltern da rein investieren. Ich glaube, das gehört auch mit zu diesem Aufziehen. Und das ist gerade in unserer Zeit, wo ja die Familie so besonders angegriffen wird von dem Feind, so wichtig, dass wir intakte Familien haben, intakte Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern. Denn das ist ein ganz wirksamer Schutz gegen die Angriffe des Teufels. Das Dritte ist, zieht sie auf in der Zucht und viertens der Ermahnung des Herrn. Auch Zucht gehört mit zu der Erziehung. Und was ist Zucht? Auch das ist heute ein heißes Thema. Und bei Zucht, denke ich, können wir hier mehr an ein aktives Handeln denken, um ein Fehlverhalten bei den Kindern zu korrigieren, während es bei dem Ermahnen mehr um ein Zurechtbringen, ein Weiterhelfen durch Worte geht. Also einmal durch Handeln, einmal durch Worte. Und wenn es um Zucht geht, Züchtigung, dann lesen wir manche Verse darüber im Buch der Sprüche. Und vielleicht kann man eine folgende Definition von Zucht geben. Dass es ein behutsames, besonnenes Maß an Schmerz ist, das einem Kind in Ruhe, in Liebe und mit Selbstbeherrschung zugefügt wird. Und das sind ganz wichtige Punkte in Verbindung mit Züchtigung. Dass das nicht aus dem Affekt heraus geschieht. Und ich glaube, wir Väter wissen besonders, wie schnell das gehen kann, dass uns die Sicherung durchbrennt und wir aus der Erregung heraus handeln. Und das ist nicht gut. Das soll besonnen sein. Das muss behutsam sein, ohne Schaden zuzufügen. Und das muss in Ruhe geschehen und aus einer Haltung der Liebe heraus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Kinder das auch merken, wenn es nötig ist, einmal Zucht auszuüben. Dass wir mit ihnen darüber sprechen, dass wir ihnen vorstellen, warum wir das jetzt tun müssen. Und dass wir ihnen auch sagen, dass wir das nicht gerne tun, dass uns das auch wehtut. Und Kinder haben schon ein Empfinden dafür, wenn etwas gerecht und verdient ist, auch an Zucht. Und wenn sie merken, das geschieht nicht aus Willkür und Wut heraus, sondern wirklich, weil mein Vater, weil meine Mutter ihren Auftrag, den der Herr ihnen gegeben hat, zur Erziehung von den Kindern ausführen wollen, dann wird auch das sein Ziel erreichen. Und die Ermahnung, die gehört unbedingt dazu, dass wir auch erklären, wo ein Fehlverhalten war, warum es vielleicht nötig ist, Zucht auszuüben. Aber dieses Ermahnen, das wird besonders wichtig, je älter die Kinder werden. Denn bei diesen beiden Dingen ist es so, dass die Zucht insbesondere stattfindet, wenn die Kinder klein sind. Und je älter ein Kind wird, desto weniger wird das, bis es hinterher nur noch über Ermahnen geht. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch diese Zeit nehmen und dass wir auch Dinge im Verhalten unserer größer werdenden Kinder ansprechen, wo wir einfach sehen, dass sie in eine falsche Richtung laufen, dass sie sich vielleicht von dem Zeitgeist dieser Welt anstecken wollen, sie was Großes werden wollen, dass wir ihnen dann Hilfestellung geben und ihnen die Gedanken des Wortes Gottes vorstellen. Und auch hier wieder in Verbindung mit dem Herrn. Zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Tut das so, wie der Herr das tut. Was für ein Maßstab ist das auch für uns Väter? Dieser Gedanke, wie er uns erzieht, mit welch einer Liebe, mit welch einer Ausdauer und Geduld, das kann uns auch ganz praktisch helfen. Dann kommen die Knechte. Ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. In Vers 5 bis 8 geht es jetzt um Knechte. Und damals waren die Knechte zum größten Teil Sklaven, die überhaupt nichts zu melden hatten, die ihren Herren gehörten. Und das waren Verhältnisse, die nie nach Gottes Gedanken waren. Und doch hat der Herr Jesus und das Christentum diese Verhältnisse nicht aufgelöst, nicht verändert, sondern wir finden in den Briefen viele Ermahnungen, gerade an die Knechte, an die Sklaven. Das Christentum hat nicht die Sklaverei geändert, aber es kann die Sklaven ändern und hat das damals auch getan. Heute haben wir diese Verhältnisse Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir dürfen das mit vollem Recht anwenden auf die heutigen Beschäftigungs- und Abhängigkeitsverhältnisse, die wir haben im Berufsleben. Und dass wir das mit vollem Recht tun können, macht das Ende von Vers 8 deutlich, wo es heißt, er sei Sklave oder Freier. Auch für die, die keine Sklaven waren, die frei waren, galten diese Hinweise. Und so gilt das heute auch für uns. Und wenn es hier jetzt um unser Berufsleben geht, dann ist auch das wieder ein ganz wunderbares Betätigungsfeld, um zu zeigen, dass wir dem Herrn Jesus angehören. Wir können sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber durch unser Verhalten am Arbeitsplatz ein äußerst wirksames Zeugnis für den Herrn Jesus sein. Und die Knechte werden hier aufgefordert, ihren Herren nach dem Fleisch, das meint einfach ihren natürlichen irdischen Chefs, zu gehorchen. Mit Furcht und Zittern, was meint das jetzt? Meint das, dass man mit buchstäblich Furcht und Zittern vor seinem Chef arbeiten soll? Nein, ich glaube, dass Furcht und Zittern bezieht sich vor allen Dingen auf das, was hinterher kommt, als dem Christus. Dass wir uns bewusst sind, dass hinter unserem irdischen Chef eigentlich der Herr steht. Und dass, wenn wir unserem irdischen Chef in der rechten Weise dienen und gehorchen, wir unserem Herrn gehorchen und dienen, in letzter Konsequenz. Und so werden wir hier aufgefordert, das mit Respekt, mit Ehrerbietung zu tun. Und weiter heißt es, in Einfalt eures Herzens. Und Einfalt, das meint ohne irgendwelche Nebengedanken, Hintergedanken. Wir gebrauchen das Wort einfältig ja eher so in dem Sinn, wenn jemand von den geistigen Kapazitäten etwas eingeschränkt ist. Aber so ist das hier nicht gemeint. Das meint nicht, dass wir so ein bisschen beschränkt sind und dienen sollen, sondern in Einfalt, das meint einfach, dass wir aufrichtig und ohne Neben- und Hintergedanken unsere Arbeit tun sollen. Und dann wird wieder dieses hohe Motiv erwähnt, als dem Christus. Und in Vers 6 nochmal, als Knechte Christi. Und was muss das für die Sklaven damals gewesen sein. Diese Perspektive zu bekommen in ihren äußerst schwierigen Verhältnissen, dass sie jetzt ihren irdischen Herren, auch wenn diese sie oft schlecht und ungerecht behandelten, dass sie ihnen gehorchen und dienen konnten in dem Gedanken daran, ich tue es für Christus. Und es ist interessant, dass hier zweimal von Christus oder Christi gesprochen wird, sonst eigentlich immer von dem Herrn. Und vielleicht sollte gerade diese Erwähnung des Titels des Herrn Jesus, dass er der Christus ist, diesen Knechten bewusst machen, in was für eine wunderbare Stellung sie gekommen waren. Dass sie jetzt dem Christus angehörten, diesem verherrlichten Menschen im Himmel. Und weil sie jetzt in so eine hohe Stellung gebracht worden waren, wie der Epheserbrief das in den ersten drei Kapiteln ja gezeigt hat, konnte ihnen das zusätzliche Motivation geben, ihren schweren Dienst zu tun. Und auch uns darf das Motivation und auch wieder Maßstab sein, wie wir unsere Arbeit tun sollen, als dem Christus. Und dann werden die nächsten Punkte, die in Vers 6 genannt werden, eigentlich automatisch klar. Wenn wir dem Christus dienen wollen, unsere Arbeit für ihn tun, dann können wir das nicht mit Augendienerei tun. Dann können wir nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef gerade zuguckt. Und kaum ist er aus dem Büro raus, lassen wir es wieder langsamer angehen. Dann tun wir das auch nicht als Menschengefällige, um unseren Chefs nur zu gefallen, dass wir ihnen nach dem Mund reden. Und letztendlich geht es bei Menschengefälligkeit eigentlich oft darum, dass wir selbst in den Augen anderer gut dastehen, dass wir uns Menschen gefällig machen. Aber das ist etwas, was nicht nur im Berufsleben keinen Platz für uns hat, sondern was überhaupt bei uns nicht sein sollte. Der Apostel Paulus sagt in Galater 1, Vers 10 auch von sich, dass er sich bemühte, nicht menschengefällig zu dienen. Und das ist wirklich eine Gefahr für alle von uns in den unterschiedlichsten Bereichen, auch in den Dingen des Herrn, dass wir als Menschengefällige dienen wollen, um vor Geschwistern gut dazustehen, um irgendwen zu beeindrucken. So sollen wir es nicht tun. Und gerade in großen Konzernen kann man das oft beobachten, wenn die oberste Führung schon mal öfter wechselt in so Konzernen, dann dreht die nächsttiefere Führungsebene in der Regel wie so ein Fähnchen sich anders in den Wind, so wie der neue Chef das jetzt will. Das ist sehr auffällig oft. Und genau so sollen wir nicht dienen, als Menschengefällige, die einfach dem anderen nach dem Mund reden, um gut dazustehen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen, sondern wir sollen als Knechte Christi dienen, indem wir den Willen Gottes von Herzen oder von der Seele her mit echter Hingabe, meint das, tut. Und auch da denken wir wieder an unseren Herrn, der auch diese Beziehung als Knecht gekannt hat und geadelt hat. Wir schlagen mal Johannes 6, einen sehr bekannten Vers, auf. Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wir haben noch manche andere Stellen im Johannesevangelium, auch im Markusevangelium, die uns zeigen, in welch einer Weise der Herr Jesus den Willen Gottes erfüllt hat. Wie er gekommen war, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen als der wahre Knecht Gottes. Und so ist der Herr Jesus uns auch in dieser Beziehung als Knechte, als Abhängige, das vollkommene Vorbild. Er hat den Willen Gottes von Herzen mit echter, ganzer Hingabe getan und mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn. dass wir das Beste für unseren Chef suchen, für unsere Firma suchen, mit Gutwilligkeit dienen. Nicht irgendwie Schaden verursachen, sondern das Gute suchen. Und wir haben auch schöne Beispiele im Alten Testament für Gläubige, die so in dieser Haltung, wie sie uns hier gezeigt wird, ihre Arbeit getan haben. Oft auch unter sehr schwierigen Bedingungen. Wenn wir mal an den Mordokai denken, der dort in der Gefangenschaft der Juden war und über das Wohl des Königs wachte, der eigentlich der war, der ihn in Gefangenschaft geführt hatte. Als da welche einen Anschlag gegen den König machen wollten, da hat Mordokai das bekannt gemacht, hat zum Guten des Königs gehandelt. Wir denken auch an Josef, der überall da, wo er hinkam, so gearbeitet hat, dass es sichtbar wurde, dass der Herr mit ihm war, dass er ihm Gelingen gab, selbst im Gefängnis. Wir hatten heute Nachmittag bei uns im Vormarstein Sonntagsschulfeier, da ging es um die Geschichte Josefs. Da ist uns das nochmal so deutlich geworden, wie der Josef unter ganz schwierigen Umständen, wirklich als ein Sklave, aber mit Gutwilligkeit gedient hat, als dem Herrn. Und wie der Herr sich dazu bekannt hat. Und das kommt in Vers 8 vor uns. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und war eine wunderbare Verheißung auch für die Sklaven damals. Sie kriegten in der Regel überhaupt keinen Lohn. Aber sie durften wissen, der Herr wird uns belohnen, wenn wir in dieser Haltung dienen. Und noch heute ist das so, dass unser Lohn bei dem Herrn ist. Auch wenn wir vielleicht hier auf der Erde ungerecht bezahlt werden, wenn man uns etwas vorenthält, dann sind wir ja schnell geneigt, unser Recht einzufordern. Und heute ist das ja auch weit verbreitet über die Gewerkschaften und so weiter. Aber wenn wir wirklich in dieser Haltung dienen, dann überlassen wir auch solche Fragen unserem Herrn. Und dann kommt in Vers 9 noch ein Wort an die Herren, oder wir würden jetzt sagen an die Arbeitgeber. Und es heißt, ihr Herren tut dasselbe gegen sie. Also das, was den Knechten gesagt wird, in Bezug auf die Gesinnung, in der sie arbeiten sollten, das wird auch den Herren gesagt. Verhaltet euch euren Angestellten, euren Untergebenen gegenüber auch in dieser Gesinnung. Einer Gesinnung, die dem Herrn würdig ist. Wenn die Knechte das Beste ihres Arbeitgebers suchen sollen, dann sollen die Herren auch das Beste für ihre Untergebenen suchen. Und tut dasselbe gegen sie, das kann bedeuten, dass man als christlicher Vorgesetzter, als gläubiger Vorgesetzter, ein echtes Interesse für seine Mitarbeiter und Angestellten hat. Dass man sich auch für sie als Person interessiert. Das bedeutet auch, dass man ihnen die notwendige Fürsorge zuteil kommen lässt. Dass man für gute Arbeitsbedingungen sorgt. Dass man für ein sicheres Arbeiten sorgt. Arbeitsschutz ist in großen Unternehmen besonders groß geschrieben heute. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man aus Fürsorge für die Angestellten für sie sorgt, sie so behandelt, wie man selbst auch behandelt werden möchte. Das bedeutet auch, dass man gute Arbeit anerkennt und auch ein Lob mal ausspricht. Nicht gemeckert ist genug gelobt, das kennt man ja auch viel. Aber wir als Gläubige dürfen uns da unterscheiden von dem, was vielleicht so in der Welt üblich ist. Und dadurch können wir ein Zeugnis sein, wenn sich ein christlicher, gläubiger Chef so verhält, dann fällt das auf. Und auch indem wir Wertschätzung denen, die uns unterstellt sind, gegenüberbringen, gegenüber zeigen. Und was wir nicht tun sollen, ist nicht zu drohen. Lasst das drohen. Drohen, das ist der Versuch, durch das Einflößen von Furcht und Angst einzuschüchtern und vielleicht mehr aus dem Angestellten herauszuholen. Aber das ist kein Verhalten, was einem Gläubigen würdig ist. Das sollen wir lassen. Und es gibt auch manche Stellen, auch in 5. Buch Mose und auch in Jakobus 5, die zeigen, wie Gott es wichtig ist, dass eben auch Herren ihren Mitarbeitern in der rechten Weise begegnen, dass sie ihnen auch das zukommen lassen, den Lohn nicht vorenthalten, der ihnen zusteht. Und so endet Vers 9 auch, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Auch die irdischen Herren haben selbst einen Herrn im Himmel. Und da haben wir auch hier wieder die Beziehung zu dem Herrn Jesus, der Herr der Herren ist und sein wird. Und das sollen auch die irdischen Herren nicht vergessen. Und sie sollen auch nicht vergessen, dass vor ihm, dem Herrn, es diese Unterschiede der Stellung nach nicht gibt. Da gibt es keinen einfachen Gläubigen und einen vorgesetzten Gläubigen. In dem Herrn sind wir alle gleich. Und wenn wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sind, dann gibt es auch dort keine Chefs mehr und keine Angestellten, dann gibt es keine Professoren und keine einfachen Straßenarbeiter mehr, dann gibt es nur noch Gläubige, Könige und Priester. Vor ihm sind wir alle gleich. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und so sehen wir, dass in diesen irdischen Beziehungen wirklich immer der Herr Jesus der Maßstab und das Vorbild ist. Sei es, dass wir als Kinder leben, als kleine Kinder, wo wir den Eltern zu gehorchen haben, als erwachsene Kinder, wo wir die Eltern ehren sollen, aber auch als Väter, als Eltern, wo wir in der Art und Weise, wie der Herr mit uns umgeht und wie unser himmlischer Vater uns erzieht, das vollkommene Vorbild haben, auch für unseren Umgang in den Familien. Und wenn wir dann an den Herrn als diesen wahren Knecht Gottes hier auf der Erde denken, wir ohne Unterlass von Herzen und aus Liebe gedient hat, seinem Gott und auch den Menschen, dann darf uns das auch helfen. Und auch wenn wir ihn als diese oberste Autorität sehen, als den Herrn der Herren, dann hilft uns das, uns auch in dieser Beziehung richtig zu verhalten. Und wenn wir, so der Herr es uns schenkt, morgen dann zu Vers 10 kommen, so viel vielleicht einleitend nur, dann wird uns als letztes sozusagen hier in diesem Brief, wo wir so manches gelernt haben, noch vorgestellt, dass wir als Gläubige nicht nur in diesen, wie wir gesehen haben, familiären und beruflichen Beziehungen leben, sondern dass wir als Gläubige, die ein Interesse an dem himmlischen Segen haben, der in diesem Brief vorgestellt worden ist, dass wir da auch es mit einem Feind zu tun haben, dass wir da auch beständig in einem Kampf stehen. Aber dass wir auch in diesem Kampf, der uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, nicht alleine gelassen sind, sondern von Gott mit allem ausgestattet werden und worden sind, um diesen Kampf richtig bestehen zu können. Und so können wir uns auch da drauf freuen, vielleicht den Abschnitt auch vorher schon einmal lesen, wo uns gezeigt wird, was uns von Gottes Seite zur Verfügung gestellt wird, um einen sicheren und bewahrten Weg hier durch die Welt zu gehen.